Ist Gott wirklich gerecht? Wenn ja, warum geht es in dieser Welt dann so ungerecht zu? Eine alte und brandaktuelle Frage, die mir in Gesprächen immer wieder begegnet. Ein Ehepaar setzt ihr ganzes Leben für den Dienst, für Gott ein. Durch sie kommen viele Menschen zum Glauben, einige Gemeinden werden gegründet und plötzlich wird der Mann krank, schwer krank, und es ist alles fertig. Und im Gespräch mit dieser Frau sagt sie mir: Womit haben wir das verdient? Womit haben wir das verdient? Wir haben Gott unser ganzes Leben gegeben und so viel geopfert. Und wir haben gedacht, im Alter werden wir Ruhe haben. Und jetzt müssen wir so leiden. Das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Ein junger Mann möchte Gott bei der Arbeitsstelle ehren und ist korrekt, obwohl die anderen Mitarbeiter mit der Arbeitszeit spielen und zu viele Stunden aufschreiben und so weiter. Aber er ist korrekt. Und was passiert? Er wird gemobbt und am Ende wird ihm gekündigt. Und die anderen Unkorrekten bleiben. Das ist doch unfair. Gott, warum sorgst du nicht für Gerechtigkeit? Eine junge Frau möchte so gern schwanger werden. Und es klappt einfach nicht. Und sie erfährt, eine Kollegin von ihr, ohne dass sie sich überhaupt ein Kind gewünscht hat, ist schnell schwanger geworden. Geht das noch? Also was soll denn das? Das ist unfair. Gott, warum behandelst du mich ungerecht? Fragt sie. Zwei Leute kommen nicht mehr klar zusammen. Die eine Person ist gläubig, die andere nicht. Die gehen vors Gericht. Die gläubige Person sagt die Wahrheit, die andere Person lügt. Wer bekommt Recht? Die Person, die gelogen hat. Ist das gerecht? Wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Warum sorgt er nicht für Gerechtigkeit? All diese Fragen sind mir begegnet in Gesprächen. Was würdet ihr antworten? Ist Gott gerecht? Warum greift er nicht ein? Warum sorgt er nicht für Gerechtigkeit? Die gleichen Fragen beschäftigen auch Hiob und seine Freunde. Sie fragen sich, ist Gott wirklich gerecht? Vor allem Hiob fragt sich das. Regiert Gott nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit? Wenn ja, warum muss Hiob so stark leiden? Hiob und seine Freunde sind überzeugt von diesem Prinzip der Gerechtigkeit. Wenn du ein guter Mensch bist und Gott ehrst, dann wirst du ein gutes Leben haben. Wenn du aber dich böse und dumm verhältst, dann wirst du bestraft werden. Gott wird dich ins Unglück stürzen. Aber beim Leiden von Hiob scheint diese Rechnung irgendwie nicht aufzugehen. Er weiß, ich bin unschuldig, ich bin gerecht vor Gott und trotzdem scheint Gott mich zu bestrafen. Ist das so? Und er kommt zum Schluss, dass er sagt, entweder regiert Gott nicht nach dem in Gerechtigkeit oder noch schlimmer, er selbst ist einfach ungerecht. Und wir lesen, wie Hiob sagt hier im Kapitel 9, Hiob 9, Vers 21, ich bin untadelig, unschuldig, dennoch kümmert mich meine Seele nicht, ich verachte mein Leben, er ist am Ende. Darum sage ich, es ist einerlei, untadelige oder unschuldige und gottlose bringt er, also Gott, gleicherweise um. Mit anderen Worten sagt Hiob, es kommt nicht darauf an, egal wie ich lebe, ob ich mit Gott lebe oder nicht, am Ende kommt es aufs Gleiche heraus. Darf man überhaupt so reden? Ja, es steht ja in der Bibel. Wenn wir am Leiden sind, neigen wir stark dazu, uns mit den anderen zu vergleichen, oder? Und es kommt, vielleicht kennt ihr auch das, es kommt immer wieder zu Situationen, wo wir sagen müssen, hey, den Gottlosen, denen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, denen geht's gut, die sind gesund, die genießen das Leben, haben viel Besitz und Wohlstand. und uns. Ich habe manchmal den Eindruck, die, die mit Gott leben, die müssen erst recht leiden und haben Schwierigkeiten und so weiter. Habt ihr auch schon mal das Gefühl gehabt? Hey, denen geht's besser. Und dann kommt schnell die Frage, ja, lohnt sich überhaupt, mit Gott zu leben? So oft denken wir nach diesem Belohnungsprinzip, oder? Wenn ich Gott diene, wenn ich gehorsam bin, wenn ich seine Gebote halte, dann wird mich Gott belohnen, dann wird er mich segnen, dann wird er schauen, dass ich gesund bleibe, dass meine Beziehungen stimmen und so weiter. Und diejenigen, die nicht so leben, sollen genau das Gegenteil erfahren. Aber ist das wirklich so? Heißt das, dass Gott gerecht ist, dass er uns nach diesem Belohnungsprinzip behandelt? Haben wir irgendwelche Rechte vor Gott, die wir bei ihm einfordern dürfen? Schuldet uns Gott irgendetwas? In unserer Gesellschaft sind wir uns gewohnt, unsere Rechte einzufordern, dafür zu kämpfen, oder? Wir sprechen von den Menschenrechten, oder? Und wenn sie zurückbeschnitten werden, gerade in dieser Zeit, was machen wir? Wir gehen auf die Straße, so geht es im Fall nicht. Das sind meine Rechte, oder? Was soll denn das? Wir kämpfen für unsere Rechte. Aber wisst ihr was? Wir können nur Rechte einfordern, die uns zugesprochen worden sind. Und oft meinen wir bei Gott, wir hätten irgendwelche Rechte, die er uns zugesprochen hat, die er in der Tat uns nie versprochen hat. Es ist klar, zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, oder? Dann bekommst du vielleicht 12 Monate Garantie darauf. Das ist dein Recht. Wenn etwas kaputt geht, darfst du zum Garagist gehen und sagen, sieh, das ist mein Recht, 12 Monate müssen Sie mein Auto reparieren. Aber wenn du nach 3 Jahren gehst und sagst, ja, bitteschön, reparieren Sie mein Auto kostenlos, was wird er sagen? Sie haben nicht mehr das Recht darauf. Nein. Und es gibt oft Situationen, wo wir denken, wir hätten ein Recht bei Gott. Und deshalb ist er ungerecht, wenn er mir das wegnimmt oder wenn er nicht das tut, was ich will. Schauen wir uns ein paar Rechte, vermeintliche Rechte, die wir für uns beanspruchen. Zum Beispiel die Selbstverwirklichung. Die meisten Menschen glauben heute ein Recht darauf zu haben, sich selbst zu verwirklichen, alle Ziele zu erreichen, ein autonomes Leben führen zu dürfen. Wer hat uns jemals dieses Recht zugesprochen? Gott jedenfalls nicht. Wo steht es geschrieben? Gott hat uns das nicht zugesprochen. Oder Beziehungen. Wir glauben, wir hätten ein Recht darauf, einen Partner zu finden, zu heiraten, Kinder zu bekommen, gute Freunde zu haben, dass Beziehungen gelingen und so weiter. Wir denken, das ist unser Recht, oder? Wer hat uns das zugesprochen? Gott nicht. Das heißt, wenn wir etwas nicht bekommen oder wenn uns etwas weggenommen wird, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, in einem Unglück stirbt ein Kind oder ein Partner. Das ist mega schlimm. Aber wisst ihr was? Selbst dann hat Gott kein Recht verletzt. Kein Recht. Oder wie oft meinen wir hätten das Recht auf Gesundheit, körperliche und psychische Gesundheit. Haben wir das Recht? Wer hat uns dieses Recht gegeben? Hat dir Gott versprochen, du wirst immer gesund bleiben bis 100? Nein, mir jedenfalls hat er das nicht versprochen. Es steht nirgends in der Bibel, dass wir das Recht darauf haben. Es ist so wichtig zu unterscheiden zwischen Rechte und Vorrechte. All das oder Besitz. Wir glauben, ein Recht auf materielle Güter zu haben. Aber Besitz ist ein Vorrecht und nicht ein Recht, das ich vor Gott beanspruchen kann. Das heißt, sollte ich morgen mein ganzer Besitz verlieren, hat Gott kein Recht verletzt. Deshalb konnte Hiob sagen, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, sein Name sei gelobt. Und das bezieht sich auf alles, auf Gesundheit, Beziehungen, Besitz, Sicherheit, alles. Er macht sich nicht schuldig, wenn er mir etwas nimmt, was er mir geschenkt hat. Es sind alles Vorrechte und nicht Rechte. Und wisst ihr, mit Vorrechte gehen wir anders um als mit Rechte. Die können wir nicht einfach einfordern, sondern wir können dankbar sein für das, was wir empfangen, wie Geschenke annehmen. Und wenn wir sie nicht mehr haben, ja, dann ist Gott nicht ungerecht. Auch das Leben an sich. Oft denken wir, ja, ich habe ein Recht auf das Leben. Ich habe ein Recht auf ein gutes Leben bis 80, 90, 100 vielleicht. Nein, Gott hat das Recht, uns dann heimzuholen, wann er es will. Und er hat dabei kein Recht verletzt. All diese vermeintlichen Rechte sind Vorrechte, die nicht selbstverständlich sind. Gott gibt sie uns und er darf sie auch jederzeit wieder nehmen, ohne ein Recht zu verletzen. Ich weiß nicht, wie viele von euch von diesem Mann gehört haben. Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys, der ist sehr bekannt auf YouTube. Ein Mann, der von Leben sprudelt. Auch schon mal von ihm gehört? Eine ganz krasse Geschichte. Philipp ist zum dritten Mal an Schilddrüsenkrebs erkrankt mit 23. Sie sind drei Geschwister gewesen. Er hat noch einen Zwillingsbruder und eine Schwester. Die Schwester verunglückt tödlich in einem Flugzeugunfall ein paar Jahre zuvor. Und jetzt ist wieder die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Der hat einen riesen Tumor hier auf der Brust. Und er erzählt in einem Video, wie das Fleisch am lebendigen Leib abstirbt. Mega schlimm. Und Leute kommen zu ihm und sagen, wie kannst du noch an Gott glauben? Wie kannst du nur an Gott festhalten? Wenn Gott wirklich gut wäre, würde er dich nicht so behandeln, würde er sowas nicht zulassen. Und wisst ihr, was Philipp sagt? Ich bin in Gottes Hand. Und ich vertraue ihm. Egal, ob er mich hier noch heilt oder erst in Ewigkeit, ich vertraue ihm. Gott wird immer gewinnen am Schluss. Das hat mich so berührt. Ihr müsst unbedingt die Videos auf YouTube anschauen. Der strahlt so viel Hoffnung und so viel Frieden und so viel Kraft aus. Dieser Mann, der Arzt sagt, eigentlich hätten sie schon längst tot sein müssen. Sie wissen nicht, also der könnte jeden Moment umkippen und sterben. Also so schlimm ist sein Zustand. Die Ärzte können sich nicht erklären, warum er überhaupt noch leben kann. Aber er hat durch seine Situation die Gelegenheit, von der Hoffnung, die wir an Gott haben, zu berichten. Und er wird überall eingeladen, auch in säkularen Fernsehsender. Millionen von Leuten hören seine Geschichte, wie er sagt, Gott ist die Quelle meiner Kraft. Und ich weiß, auch wenn ich hier vielleicht nicht geheilt werde, ich freue mich auf das ewige Leben bei Gott. Und Gott ist immer gut, Gott ist immer gerecht. Es hat mich sehr berührt. Weil er nimmt das Leben nicht als ein Recht, sondern ein Vorrecht. Er freut sich über jeden Tag, der ihm noch geschenkt wird. Und das macht den Unterschied. Was für ein starker Glauben. Schaut euch mal diese Videos an. Hiob sieht nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich selber schuld, und da schließt er aus eigentlich, oder Gott bestraft mich ungerecht. Gott behandelt mich ungerecht. Deshalb klagt er Gott an und fragt, warum leben denn die Gottlosen, werden alt, groß und stark? Ihr Same gedeiht vor ihrem Angesicht um sie her und ihre Sprösslinge sind vor ihren Augen. Ihre Häuser haben Frieden, keine Furcht. Die Rute Gottes schlägt sie nicht. Sein Stier bespringt und nicht umsonst, seine Kuh kalbt ohne Fellgeburt. Ihre Jungen lassen sie ausziehen wie eine Schafherde und ihre Kinder hüpfen herum. Sie singen laut zu Pauke und Laute und sind fröhlich beim Klang des Schalmei. Sie verbringen ihre Tage in Wohlleben und fahren einen Augenblick in das Totenreich hinab. Und doch sprechen sie zu Gott, weiche von uns, nach der Erkenntnis deiner Wege fragen wir nicht. Was ist schon der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten und was nützt es uns, ihn anzurufen? Die anderen erleben genau das Gegenteil, was Hiob erlebt hat. Und Hiob fragt sich, er klagt Gott an, sagt Gott, was soll denn das? Das ist einfach, ich verstehe das nicht. Das Leben ist oft unfair. Leid und Schmerz sind oft ungerecht verteilt, sodass oft die Unschuldigen mehr leiden als die Gerechten. Das ist die Realität. Und in solchen Situationen fragen wir uns dann, Gott, warum beseitigst du nicht die Ungerechtigkeit von dieser Welt? Das könntest du doch, wenn du gerecht bist, oder? Warum machst du das nicht? Wisst ihr, warum nicht? weil er dann auch uns beseitigen wird. Weil in jedem von uns, in unseren Herzen, ein Stück Ungerechtigkeit herrscht. Paulus schreibt im Römerbrief: Denn der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, für jede kleine Sünde, wenn Gott nach dem genauen Grundsatz der Gerechtigkeit immer handeln müsste, dann müsste er uns beseitigen, entfernen, weil niemand ohne Sünde ist. Deshalb können wir froh sein, dass Gott uns nicht immer gerecht behandelt. Sondern das Geschenk, er macht uns ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk in seiner Gnade, das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl wir ungerecht sind, dürfen wir durch Jesus Vergebung und ein neues Leben empfangen. Aber das heißt nicht, dass er nicht für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wartet noch bis zum Endgericht. Und es wird ein Endgericht kommen. Er sagt, es heißt in Apostelgeschichte 17, 31, denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Jesus, er wird die Welt gerecht richten. Ein gerechtes Urteil sprechen. Am Ende der Tage, alle werden sie vor Gott verantworten müssen. Und dann wird er für eine letzte Gerechtigkeit sorgen. Dann wird er jede Ungerechtigkeit beseitigen. Bis dahin bleibt der Fakt, es passieren Sachen, die wir uns nicht erklären können. Deren Sinn und Zweck wir nicht begreifen können. Aber dass Gott ungerecht sei, das ist keine plausible Erklärung dafür. Hiob findet Gott einfach ungerecht und klagt ihn an. Das schwöre ich, so wahr Gott, der Allmächtige, lebt, der mir mein Recht verweigert und mich bittere Stunden durchleiden lässt. Sagt er, darf man überhaupt so mit Gott reden? Hey Gott, du verweigerst mir mein Recht. Das finde ich so stark, dass diese Worte in der Bibel geschrieben sind. Wisst ihr warum? Weil wir früher oder später in solchen Situationen kommen, wo wir den Eindruck haben, das ist ungerecht. Und denken tun wir sie sowieso, oder? Wir denken oft diese Gedanken, aber wir getrauen uns wie nicht, sie auszusprechen. Aber ich bin so stark, dass Hiob das formuliert. Was ist schlimmer als das? Mich von Gott abzuwenden und mit ihm gar nicht mehr zu reden und ihm sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, oder? Aber Hiob bleibt im Gespräch mit Gott. Das ist der große Unterschied zwischen Hiob und seinen Freunden. Die Freunde von Hiob meinen, Gott zu verstehen. Sie sprechen die ganze Zeit über Gott. Was macht Hiob? Er spricht mit Gott. Auch wenn es ihm miserabel geht, auch wenn er den Eindruck hat, Gott sei ungerecht, er spricht die ganze Zeit mit Gott. Es sind die längsten Gespräche, die wir in der Bibel mit Gott finden. Das sind die Gespräche von Hiob. Und das macht auch uns Mut. Wenn du keine Worte mehr findest, wenn du so frustriert bist, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann wende dich nicht einfach von Gott ab, sondern bring deinen Frust, bring deine Enttäuschung, bring alles vor Gott. Auch wenn du nur noch anklagende Worte findest. Hauptsache, du bleibst vor Gott und du sagst ihm das, statt einfach wegzulaufen. Bleib bei ihm, sag ihm, ich fühle mich nicht gerecht behandelt, mir geht es miserabel, ich verstehe die Welt und dich nicht mehr. Sprich mit Gott darüber. Hiob macht uns Mut. Und es ist spannend, am Schluss sagt Gott, geht's dir noch, Hiob? Bitte deine Freunde, dass sie für dich beten und opfern, damit du Vergebung empfängst. Hat Gott das gesagt? Umgekehrt. Gott sagt den Freunden von Hiob, ihr habt nicht so gerecht gesprochen von mir wie mein Diener Hiob. Hiob soll für euch beten und opfern, damit ihr vergeben werdet. Das macht mir Mut. Das heißt, wir dürfen Gott alles sagen, wir dürfen vor ihm kommen, auch mit unserem Frust, auch mit unseren Anklagen, wir dürfen ihm das sagen. Wie ist das bei dir? Treibt dich dein Leiden in die Arme Gottes oder genau in die gleiche, in die andere Richtung. Hiob versteht Gott und die Welt nicht mehr. Deshalb fragt er weiter, trifft Unglück nicht den Bösen und Unheil nicht die Böses tun? Er sagt, ich dachte nach diesem Prinzip der Gerechtigkeit, die Guten werden belohnt und die Bösen werden bestraft, aber irgendwie geht diese Rechnung nicht auf. Wenn wir nach Gründen für unser Leiden suchen, dann neigen wir auch dazu, Gott zu vereinfachen. Sie sagen, ja, so müsste Gott gerecht sein, und wenn er das nicht tut, dann ist das ungerecht. Aber ja, wir meinen es zu wissen, wie Gott handeln müsste. Aber so einfach ist das nicht. Wie antwortet Gott auf diese schwierigen Fragen von Hiob? Finden Sie überhaupt stark, dass er antwortet? Er antwortet. So ein guter Gott. Er sagt, willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Das spricht Gott. Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernden Stimme reden wie er? Gott sagt hier, Hiob mit anderen Worten, du hast nicht die gleiche Perspektive wie ich. Wenn du alles wissen würdest, was ich weiß, wenn du alles könntest, was ich kann, dann würdest du es verstehen. Aber du kannst gar nicht, du bist begrenzt in deiner Erkenntnis, in deiner Wahrnehmung und deshalb ist das für dich alles ungerecht. Ich kenne das auch, wie es ist bei den Kindern, oder? Ich sehe es bei unseren Kindern, die fühlen sich oft ungerecht behandelt von uns. Warum? Weil sie nicht ganz genau gleich behandelt werden. Wenn Nathan Schoki bekommt, dann muss Salome auch unbedingt Schoki bekommen. Wenn sie ein Geschenk bekommt, dann müssen beide ein Geschenk bekommen. Es muss alles ganz genau sein. Und manchmal sagen sie, das ist doch unfair, das ist ungerecht. Aber manchmal müssen wir sie auch unterschiedlich behandeln, weil sie nicht beide gleich alt sind. Kennt ihr das? Die bekommen nicht gleich viel Sackgeld, oder? Weil Nathan kann damit noch nicht so recht umgehen, oder? Kennt ihr das? Aber die haben den Eindruck, hey, die Eltern behandeln uns ungerecht. Warum? Weil sie eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung haben. Eine begrenzte Perspektive. Und wir versuchen ihnen zu vermitteln, auch wenn ihr nicht alles versteht, vertraut uns. Wir meinen es gut mit euch. Wir wollen nur das Beste für euch. Und ich glaube, das ist auch die Einladung des Vaters im Himmel an uns. Wenn wir ihn nicht verstehen, wenn wir den Eindruck haben, irgendetwas geht da nicht auf, das ist ungerecht, er lädt uns ein und sagt uns, vertrau mir. Vertrau mir. Du hast nicht die ganze Perspektive, aber vertrau mir. Ich will es nur gut mit dir. Ich meine es gut mit dir. Ich will nur das Beste für dich. Vertrau mir, auch wenn du mich nicht verstehst jetzt. Spürt ihr das Herz Gottes? Er liebt uns so sehr und er leidet mit uns, auch in solchen Situationen, aber er lädt uns ein und sagt, vertrau mir, auch wenn du nicht alles erklären kannst mit deinem Verstand. Hiob und seine Freunde hatten eine vereinfachte Sicht über die Welt, aber irgendwann kommen sie an ihren Grenzen und merken, mit dieser Sicht können wir nicht alles erklären. Und auch die Zeitgenossen von Jesus waren stark von diesem Denken geprägt. Es gibt eine Situation, im Johannes Kapitel 9 wird davon berichtet, da war ein Blindgeborener. Und die Leute kommen zu Jesus, seine Freunde, seine Jünger und sagen, Jesus, wer ist daran schuld? Er selber oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Oder die dritte Variante, was soll denn das? Warum hast du zugelassen, dass er blind geboren wurde? Und was sagt Jesus? Und die sind schnell in diesem Erklärmodus. Und Jesus sagt weder noch. Er sagt hier, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Wir Menschen sehen nur so diese zwei Varianten. Entweder ist jemand schuld, ich selber oder jemand anders. Wir suchen den Täter Oder wir sagen, sonst ist Gott schuld. Nur diese zwei Varianten. Und was sagt Jesus? Es gibt noch eine dritte Variante. Es kann sein, dass du Leid erlebst, damit an dir die Werke Gottes offenbar werden, damit an dir sichtbar wird, was Gott zu tun vermag, die Kraft Gottes sichtbar wird in deiner Situation. Hast du darüber nachgedacht? Es kann sein, dass du leiden musst, nicht weil du selber schuld bist, nicht weil Gott ungerecht bist, sondern weil Gott diese Situation brauchen will, um etwas viel Größeres daraus zu machen, wie beim Philipp. Wenn Gott ihn einfach heilen würde, dann würden wir einmal davon erfahren und Gott loben und preisen und sagen, wow, Gott hat ihn geheilt, was für ein Wunder. Zwei Tage später hätten wir es vergessen, oder? Aber ich habe den Eindruck, dass Gott seine Macht noch viel mehr zeigt im Leben von Philipp, indem er ihm die Kraft gibt, all das zu ertragen und am Glauben festzuhalten. Sein Zeugnis ist viel größer jetzt als durch eine Heilung. Natürlich wünsche ich mir für ihn, dass Gott ihn immer noch heilt. Aber manchmal wirkt Gott anders, als wir denken. Und es geht ihm immer darum, dass er seine Werke offenbar machen kann in unserem Leben, dass er sichtbar wird in unserem Leben. Und vielleicht will Gott gerade durch dein Leiden, durch deine Situation, sich in dieser Welt sichtbar machen, indem er dich vielleicht heilt, indem er eingreift oder indem er dir eine übernatürliche Kraft gibt, all das zu ertragen, was Menschen unmöglich ist. Auch so kann Gott seine Kraft zeigen. Ja, wir leben in einer ungerechten Welt und müssen oft Ungerechtigkeit erfahren, doch spätestens im Endgericht wird Gott für eine letzte Gerechtigkeit sorgen. Ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen, die sehr gut zum Ausdruck bringt, wie es um die Gerechtigkeit von Gott steht und wie es sein wird am Ende der Tage. Ich lese sie euch einfach mal vor. Am Ende der Zeit standen Milliarden Menschen verstreut auf einer großen Ebene vor Gottes Thron. Ein paar Gruppen, die weit vorne standen, redeten hitzig miteinander voller Streitsucht. Kann uns Gott verurteilen? Was weiß er denn vom Leiden? Begehrte eine junge Frau auf. Sie riss sich einen Ärmel auf und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Nazi-Konzentrationslager vor. Wir haben Schrecken erduldet, Schläge, Folter, Tod. In einer anderen Gruppe schob ein schwarzer Junge seinen Kragen herunter. Und das hier? Fragte er und zeigte eine hässliche Strieme von einem Strick vor. Gelüncht. Für kein anderes Verbrechen, als dass ich schwarz bin. In einer anderen Gruppe stand ein schwangeres Schulmädchen mit verdrossenen Augen. Warum sollte ich leiden, murmelte sie. Es war nicht meine Schuld. Weit über die Ebene verstreut standen hunderte solcher Gruppen. Alle hatten eine Klage gegen Gott vorzubringen für das Böse und das Leiden, das er in der Welt zuließ. Schön für Gott, dass er im Himmel lebte, wo alles lieblich und voller Licht war, wo es kein Weinen gab und keine Angst, keinen Hunger und keinen Hass. Was wusste denn Gott von all dem, was die Menschen in dieser Welt zu erdulden gezwungen gewesen waren? Gott führt ja ein ziemlich behütetes Leben, sagten sie. So schickte jede dieser Gruppen ihren Anführer vor, den sie auswählten, weil er am meisten gelitten hat. Ein Jude, ein Schwarzer, ein Mensch aus Hiroshima, einer, der durch Arthritis furchtbar entstellt war, ein fehlgebildetes Kind. Sie brachten folgende Argumentation vor Gott. Ehe Gott qualifiziert war, als ihr Richter aufzutreten, musste er erdulden, was sie erduldet hatten. Ihre Entscheidung war, dass Gott zu einem Leben auf der Erde verurteilt werden sollte, als Mensch. Er soll als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Herkunft soll in Zweifel stehen. Gebt ihm etwas zu tun, was so schwer ist, dass selbst seine Familie ihn für verrückt halten wird, wenn er es versucht. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden. Dann soll er aufgrund falscher Anklagen vor einem voreingenommenen Gericht angeklagt und von einem feigen Richter verurteilt werden. Er soll gefoltert werden. Zuletzt soll er sehen, was es heißt, schrecklich allein zu sein. dann soll er sterben. Es soll eine große Schar von Zeugen dabei sein, die es bestätigen kann. Während jeder der Anführer seinen Teil zum Urteil beitrug, erhob sich aus dem Gedränge der versammelten Menschen ein lautes, zustimmendes Gemurmel. Und als der Letzte mit der Verkündigung seines Urteils fertig war, trat ein langes Schweigen ein. Niemand mehr sagt ein Wort. Niemand rührte sich. Denn plötzlich wussten alle, dass das Urteil an Gott bereits vollstreckt worden ist. Denn Gott wurde Mensch durch Jesus Christus und er hat genau das erlitten. Am Kreuz sehen wir die Gerechtigkeit von Gott, wie Gerechtigkeit und die Liebe von Gott zusammenkommen. Der Gerechte, der einzig wahre Gerechte starb für uns Ungerechte, um uns gerecht vor Gott zu machen. Vor dem Kreuz verstummen alle Anklagen. Wenn Gott keine Ausnahme bildet, sondern selber das Leiden auf sich genommen hat, jedes erdenkliche Leiden, das wir erdulden könnten, dann können wir nicht mehr sagen, dass er uns nicht versteht, dass er uns nicht nahe ist und dass er uns nicht helfen kann. In Jesus Christus hat Gott selber das Leiden erfahren für uns. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, wo die größte Ungerechtigkeit passiert ist, und wir erkennen, was daraus geworden ist, unsere Rettung, unsere Adoption in der Familie von Gott, unsere Gerechtigkeit, dann dürfen wir auch wissen, dass auch unser Leiden einen Sinn hat, auch wenn er jetzt noch verborgen ist. Es hat einen Sinn. Gott hat unser Vertrauen am Kreuz verdient. Der leidende Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, auch wenn es im Moment keinen Sinn macht, auch wenn wir im Moment nicht verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass es Menschen hier sind, die, dass wir als Vorwand genommen haben, Gott nicht zu vertrauen. Ich fühle mich von Gott ungerecht behandelt, deshalb gehe ich auf Distanz, deshalb vertraue ich Gott nicht. Wenn Gott so mit mir umgeht, dann will ich keine Nähe zu ihm haben. Aber heute hast du gehört, dass Gott selber das Leiden, das du verdient hättest, auf sich genommen hat. Deshalb lädt er dich ein, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen, zu sagen, auch wenn ich dich nicht verstehe, ich will mit dir leben, ich will bei dir sein. Nimm diese Einladung von Gott ein. Am Kreuz hat er dein Vertrauen verdient. Ist Gott gerecht? Immer. Müssen wir manchmal Ungerechtigkeit erfahren in dieser Welt? Ja. Wird er für Gerechtigkeit sorgen? Ja. Deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht ein ferner Gott bist, weit oben im Himmel, der gar nicht weiß, wie es uns geht. Ich danke dir, dass du dich eins gemacht hast mit uns und dass du uns verstehst. Jedes erdenkliche Leiden hast du auf dich genommen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du bei uns bist in unserem Leiden, auch wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Bitte dich, dass du unser Herzen heilst, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein zweites Mal wiederkommst als Richter, um zu richten über das Gute und Böse, um jede Ungerechtigkeit zu beseitigen. Ich danke dir. Das gibt Trost und Kraft in ungerechten Situationen, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt im Endgericht. Ich danke dir, bist du wirklich ein gerechter Gott. Und deshalb sagen wir dir heute Morgen, auch wenn wir dich nicht verstehen, auch wenn wir gewisse Situationen und Schwierigkeiten in unserem Leben nicht erklären können, wollen wir wie Kinder zu dir kommen und dir sagen, Vater, wir wollen lernen, dir immer mehr zu vertrauen. Wir haben Mühe damit, es fällt uns manchmal schwer, dir zu vertrauen, wenn wir dich nicht verstehen. Aber wir wollen darin wachsen. Hilfe uns durch den Heiligen Geist. Amen.